Eine prachtvolle Stute vor dem Prunkwagen des Pharaos gleichst du, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen, umrahmt von schmückenden Kettchen. Anmutig ist dein Hals mit der Perlenkette. Wir wollen dir goldene Kettchen mit silbernen Perlen machen.
Solange der König auf seinem Lager liegt, verströmt mein Nardenöl sein Duft. Mein Geliebter ist für mich wie ein mit Myrrhe gefüllter Beutel, der zwischen meinen Brüsten ruht. Wie die Blüten des Hennastrauchs in den Weinbergen von Engedi, so ist mein Geliebter für mich.
Wie schön du bist, meine Freundin, wie schön. Deine Augen sind wie Tauben.
Wie schön bist auch du, mein Geliebter. Wie bezaubernd. Unser Lager ist mitten im Grünen. Die Balken des Hauses sind Zedern und die Täfelung sind Zypressen. Ich bin eine Rose von Sharon, eine Lilie der Täler.
Ja, wie eine Lilie unter Dornen bist du. So ist meine Freundin unter den anderen Mädchen.
Und wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den anderen Männern. Ich begehre, in seinem Schatten zu sitzen. Seine Frucht schmeckt meinem Gaumen köstlich. Er hat mich ins Weinhaus geführt, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. Stärkt mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und sein rechter umfängt mich.
Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selbst gefällt.
Ganz herzlichen Dank für euren Mut, diesen Bibeltext mal so vorzutragen. Traut sich nicht jeder. Können das wirklich Worte aus der Bibel sein, die wir da gerade gehört haben? Diesen Lobpreis freizügiger Erotik, Sinneslust, Schönheit, Lieblichkeit und Leiblichkeit sind ja starke Worte. Mir fällt auf, wenn ich das Hohelied lese, bis auf eine verkürzte Schreibweise an einer Stelle kommt der Name Gottes überhaupt nicht drin vor. Wird überhaupt nicht erwähnt im Hohelied. Und sowas steht in der Bibel. Ich denke, das Hohelied ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein echter Schatz. Es ist so wie das rote Herz hier in dem Blumenstrauß. Fällt auf den ersten Blick nicht auf, in der bunten Vielfalt der Bibel, aber es hat doch einen besonderen Akzent. In christlichen Kreisen stößt dieses Lied, dieses biblische Buch, entweder auf verschämte Sprachlosigkeit oder ratloses Schweigen. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt eine Predigt über das Hohelied gehört habt. Ihr lasst euch jetzt auf 3 Predigten ein, an diesen 3 Sonntagen. Ich selber habe auch noch nie darüber gepredigt, bis jetzt mich nicht getraut. Aber es lohnt sich, sich mit diesem biblischen Buch auseinanderzusetzen, weil es ja auch in der Bibel steht. Wer es liest, bekommt rote Wangen, entweder weil es peinlich ist oder erregend. Was für ein biblisches Buch, dieses Hohelied, das Lied der Lieder. Die Liebe wird ja in diesem biblischen Buch so beschrieben, wie es kaum eindeutiger und erotischer geht. Mit ganz feiner Sprache und Fantasie. Christian Wolff, einer der wenigen Theologen, die einen Kommentar zum Hohelied geschrieben haben, übrigens ein baptistischer Theologe, der Altes Testament am Theologischen Seminar in Deutschland gelehrt hat, hat diesen Kommentar genannt, die geerdete Himmelsmacht. Die geerdete Himmelsmacht, weil da etwas von der Liebe und auch Erotik Gottes auf die Erde kommt. Oder ist euch eigentlich aufgefallen bei den Liedern, die wir gerade gesungen haben, wie viel Liebe und Erotik auch da drin steckt, wenn man nicht an Gott denkt, sondern an einen geliebten Menschen, das man austauschen würde? Wenn man das Hohelied liest, steckt dahinter eigentlich die Überzeugung, dass Gott diese Liebe, der wir da begegnen in diesem Buch, und die Sexualität als unser Schöpfer in uns hineingelegt hat. Das gehört zu unserem Menschsein dazu und es ist ein riesig, großartiges Geschenk Gottes. Schauen wir mal weiter. Etwa 30 bis 50 Liebesgedichte sind es, Liebeslieder im Hohelied. Man weiß das nicht so genau, weil die Abgrenzungen nicht immer klar sind. Und der heutige Sonntag, die heutige Predigt dient dazu, ein bisschen Hintergrund auch zu vermitteln. Es wird also nicht nur um den vorgelesenen Bibeltext heute gehen. 30 bis 50 Liebesgedichte und Lieder. Aber wie soll man dann mit diesem biblischen Buch umgehen? Wer Liebeslieder sucht, braucht dazu eigentlich nicht die Bibel. Da gibt es im Radio, in den Medien, in den Videoclips auf YouTube genug. Dazu braucht man das Hohelied nicht. Aber was macht das Hohelied so einzigartig? Es ist sowohl bei jüdischen als auch bei christlichen Gelehrten ein Riesenthema gewesen, immer wieder mal. Menschen wollten es nicht wahrhaben, dass hier die erotische und sexuelle Liebe zweier Menschen explizit beschrieben wird. Man hat Auswege gesucht zur Deutung. Das sind nur zwei Deutungsmodelle, die ich euch gleich vorstellen möchte. Erstmal die Frage, ist das Hohelied überhaupt jugendfrei? Wann darf man das lesen? Welche FSK, also freiwillige Selbstkontrolle, würden wir dafür geben? Ab 16? Ab 18? Die Menschen, die das ja dort preisen, ihre Liebe, die Gott ihnen geschenkt hat, sind wahrscheinlich in diesem Alter. 16, 18. Für Teenies kann es peinlich sein, dieses Thema. Aber es ist für alle Generationen durchaus interessant. Aber ab wann darf man das Hohelied lesen? Im Judentum wurde schon früh darüber diskutiert. Da wurde die Lektüre des Hohelieds für junge Leute verboten, die jünger als 30 waren. Also jetzt müsste man sagen, alle, die jünger als 30 sind, Ohren zu. Nein, ihr dürft da bleiben. Im 3. Jahrhundert hat Origenes, ein christlicher Kirchenvater, sich auf diese Debatte auch eingelassen und hat gesagt, ja, ab 30 dürfen Christen das lesen. Vorher nicht. Denn erst mit 30 haben Menschen die nötige geistige Reife für eine tiefere Deutung. Ich muss gestehen, ich habe es mit 18 ausgiebig gelesen. Aber wie ist es mit der tieferen Deutung? Wie ist das Hohelied denn zu deuten? Zwei Deutungsmodelle möchte ich euch kurz vorstellen. Einmal die allegorische Auslegung. Damit hat man immer wieder Bibeltexte ausgelegt. Das macht man nicht nur beim Hohelied so. Es ist also ein chiffrierter Text. Allegorisch heißt anders lesend. Also lies es anders, du brauchst nur den richtigen Schlüssel. Für Juden hieß das, das Hohelied beschreibt den Liebesbund zwischen Gott und Israel. Und für Christen den Liebesbund zwischen Christus und dem neuen Israel, also der neuen Gemeinde, der christlichen Gemeinde. Und dann kann man das noch verfeinern, diese Allegorie. Weitere Variationen in der christlichen Mystik zum Beispiel, wo die Braut, die hier beschrieben wird, mit Maria gleichgesetzt wird, was manche Mönche in Probleme brachte. Und Christus wurde mit dem Bräutigam gleichgesetzt, problematisch für manche Nonnen in der erotischen Mystik des Mittelalters. Oder man hat das Hohelied benutzt, um Ketzer zu bekämpfen. Bernhard von Clairvaux hat das zum Beispiel gemacht im Mittelalter. Lasst uns die Füchse fangen, die die Weinberge verwüsten. Das waren die Ketzer, die Andersgläubigen. Die mussten gefangen werden. So hat man das gedeutet. Irgendwann hat man gemerkt, das funktioniert so nicht. Könnte es doch um einen echten, buchstäblichen, historischen Text sich handeln, im eigentlichen Wortsinn, wo man ganz offen über unseren Leib als Teil der göttlichen Schöpfung spricht, wo man ein Lob der Geschlechtlichkeit singt und Erotik als Gabe Gottes versteht, wo man auch Fantasien spielen lässt, weil unsere Fantasie ja auch ein wunderbares Geschenk eines fantasievollen Schöpfers ist. Wer das Hohelied mal liest, der merkt, dass die Rollen sich tauschen. Da wird vom Hirten und der Hirtin gesprochen, vom König und Königin, mal ist die Frau schwarz, mal ist sie weiß. Ganz viele Rollenspiele. Das, was heute an Rollenspielen läuft, ist dagegen ein Witz. Und mir fällt auf, Mann und Frau begründen ihre Liebe auch nicht geistlich. Gar nicht. Aber Gott als der Schöpfer der Sexualität macht es überhaupt möglich, dass es solche Bücher wie das Hohelied gibt. Schauen wir mal weiter. Das Hohelied gehört nicht ohne Grund zum biblischen Kanon, der jüdischen und auch der christlichen Schriften. Jüdische Gelehrte akzeptierten das Hohelied zwar als heilige Schrift, bezweifelten aber seine Heiligkeit. Kein Wunder bei dem Inhalt. Sie wollten das Hohelied eher verwahren, also wegsperren. Es gibt ja so theologische Giftschränke. Im letzten Jahrhundert hat man zum Beispiel Rudolf Bultmann in bestimmten Kreisen in so einen Giftschrank gesperrt. Das durfte möglichst keiner lesen. Und hier Hohelied verwahren, wegsperren, der Öffentlichkeit unzugänglich machen. Der Streit ist schon uralt, fast 2000 Jahre. Und der Rabbi Akiba sprach Anfang des 2. Jahrhunderts schon ein Machtwort. Und sagt, wir müssen diesen Streit beenden. Er sagt, die ganze Welt ist nicht so viel wert wie der Tag, an dem das Hohelied Israel gegeben wurde. Alle Schriften sind heilig, doch das Lied der Lieder ist das Heiligtum des Heiligsten, des Heiligen. Ganz schön stark, was der sich leistet, dieser Rabbi. Aber er schränkt es ein. Er sagt, jene, die ihre Stimmen bei Festen mit dem hohen Lied vibrieren lassen, also richtig in Stimmung kommen, und es wie ein Lied behandeln, haben keinen Anteil an der künftigen Herrlichkeit und Welt. Also bitte Vorsicht, sich nicht zu sehr auf diese erotischen Inhalte einlassen. Also doch, eine allegorische Auslegung einer nicht jugendfreien Schrift der Bibel. Trotz aller Schwierigkeiten in der Deutung und Anwendung fällt auf, im Judentum gehört das Hohelied seit spätestens dem 8. Jahrhundert als liturgischer Text zum 8. Tag des Passafestes. Da wird es eingesetzt, beim Passafest. Und wer das Passafest den Hintergrund weiß, da geht es um die große Befreiung des Volkes Israels aus der Knechtschaft in Ägypten. Also eine Riesenfeier. Und da das Hohelied, weil auch das Leibliche und die Erotik dazugehört. Und das in der Synagoge. Schauen wir mal weiter. Das Bild stammt übrigens von Marc Chagall. Wenn also die Bibel die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen beschreibt, dann spricht auch im Hohelied etwas von dieser Liebesgeschichte Gottes mit uns. Und so respektvoll wir als Christen oder Leute, die interessiert sind an diesem Buch, mit dieser Bibel umgehen, wenn die Bibel Grundlage unseres Lebens und unserer Lehre ist, so respektvoll muss mit der Liebe zwischen Mann und Frau auch umgegangen werden. Dazu lädt das Hohelied ein. Es gehört zur jüdischen und zur christlichen Heiligen Schrift und feiert eben die Liebe, die Sexualität und die Erotik, die uns durch unseren Schöpfer zum ausgiebigen und auch liebevollen Gebrauch geschenkt worden ist. Wagen wir es also, dieses biblische Buch mal näher kennenzulernen. Das biblische Buch wird euer Verbündeter, wenn ihr Liebe lebt. Die Bibel wird durch das Hohelied zum Verbündeten aller Liebenden. Und wer sich liebt, liest die Bibel. Es lohnt sich für manches Paar und Ehepaar, dieses Hohelied mal miteinander zu lesen. Es ist erst fremd. Es hat eine Sprache, die wir heute nicht mehr sprechen, aber eine sehr feine Sprache. Und es lohnt sich, das zu entdecken. Und es bleibt ein Dokument biblischer Sicht auf die Sexualität im Kontext der gesamten Heiligen Schrift. Es ist also nicht eine Anleitung oder Handbuch für Sex. Sexualität wird hier gelobt als gute Gabe Gottes und wir sind auch geschaffen zur Freude an unserer Geschlechtlichkeit. Und die darf man auch entdecken. Das ist übrigens keine Frage des Alters. Die Sexualität endet ja nicht mit der Menopause oder so mitten im Leben oder nach der Silberhochzeit, sondern das fängt schon ganz klein an, wenn Kinder sich entdecken und die Teenager auch aktiv sind mit ihren Hormonen und die Jugendlichen und die Erwachsenen. Und wenn man auch älter wird, Sexualität hat kein Alter. Es wird nur unterschiedlich wahrgenommen und gelebt, weil es eben eine gute Gabe Gottes fürs Leben ist. Gott liebt es, in intimer Gemeinschaft mit uns zu leben, so sehr liebt er uns. Und Gott liebt es auch, wenn zwei Menschen sich ihrer Intimität erfreuen und die genießen, wenn Gott sie damit beschenkt hat oder weil Gott sie damit beschenkt hat. Wer also im Sinne der Bibel Sexualität und Liebe lebt, entdeckt, das ist mehr als meine individuelle Lustbefriedigung, sondern eine ganzheitliche, umfassende Erfahrung, wenn die Unterschiedlichkeit der Geschlechter zur Einheit wird. Dazu braucht es aber Raum, Geborgenheit, Treue, Verbindlichkeit. Selbst das ist fürs Hohelied keine Frage. Die Partner sind hier nicht austauschbar. Die Liebe, die hier beschrieben wird, ist die Liebe zweier Menschen, die Geborgenheit suchen und auch finden. Und die richtet sich eben an die eine und den einen. Es ist also höchst exklusiv, was andere ausschließt und sich auch jeglicher Bindung an andere verweigert. Echte Liebe, so wie sie hier beschrieben wird, ist nur dann frei, wenn sie sich an den einen Menschen bindet exklusiv für diesen einen Menschen da ist. Ähnlich ist es mit der Liebe zwischen Gott und Mensch. Wenn es da heißt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott ist da sehr exklusiv. Oder du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heißt, du musst genau wissen, zu wem du gehörst. Auch in Partnerschaft spielt das eine Rolle. Wenn da noch Bindungen an andere da sind, in welcher Form auch immer, bist du nicht frei für den Menschen, den du wirklich liebst. Die Liebe, wie sie im Hohen Lied und auch an anderen Stellen der Bibel beschrieben wird, ist ja nicht leibfeindlich. Das wurde sie erst im Rahmen der Kirchengeschichte, im Lauf der Kirchengeschichte. Man hatte Angst vor der Leiblichkeit. Es war höchst schambesetzt, aber die ersten Menschen schämten sich nicht. Und das Hohe Lied preist die Liebe und die Erotik. Die Liebe, wie sie hier beschrieben wird, ist nicht leibfeindlich, sondern besitzt höchste Schönheit und Würde. Und mit der Sexualität hat uns Gott viel anvertraut. Jeder hat sie vom Schöpfer bekommen, als wertvolles Geschenk. Das heißt, dieses Geschenk bitte nicht missbrauchen. Dieses Geschenk auch nicht als Waffe einsetzen. Dieses Geschenk nicht gewaltsam verwenden. Dieses Geschenk auch nicht verweigern. Dieses Geschenk auch nicht verlieren. Und dieses Geschenk auch nicht verdrängen. Gott hat uns mit der Gabe der Liebe und der Sexualität viel anvertraut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Gott selbst ein liebender Gott ist und der Erfinder der Sexualität. Also wenn die Menschen sich fortpflanzen sollten, nach Gottes Vorstellung, hätte er das ja auch anders regeln können. Ich möchte jetzt nicht von Bienchen und Blümchen reden. Sondern Gott hat da ganz viel in uns hineingelegt. Und ich glaube, dass man im Laufe seines Lebens noch viel entdecken kann. Also das, was möglich ist, was ich heute erlebe in diesem Bereich, habe ich vor 20 Jahren nicht geahnt. Es liegt also an uns, wie wir unsere Liebe leben, im Blick auf unsere Beziehung zu Gott und im Blick auf den anderen Menschen. Liebe und Sexualität sind so schön, dass wir ihnen Raum zum Wachstum geben müssen, damit Liebe Gestalt gewinnt und verantwortlich vor Gott und den Menschen auch gelebt wird. Wir leben dagegen in einer Gesellschaft, die das anders sieht. Ingelore Ebbersfeld hat ein Buch geschrieben, Der sexuelle Super-GAU. Letztes Jahr erschienen. Echte Provokation, da steht übrigens drauf, ab 18. Sie sagt, die diktierte Lust und die manipulierten Wünsche sind ein Riesenproblem geworden. Es gibt keinen Tag ohne Sexualisierung. Was früher im Bereich der Pornografie eine Nische hatte, erhält längst Einzug in alle gesellschaftlichen Bereiche. Und niemand, auch wir nicht, können uns dem entziehen. Seit der Sexualtheorie von Sigmund Freud, diesem großen Wiener, hat sich viel verändert. Über 100 Jahre sind vergangen. Und der Sexualforscher Volkmar Sigusch, einer der größten in Deutschland, beschreibt das Spektrum der Sexualitäten in 99 Fragmenten, hat ein Buch daraus gegeben, das vor 2 Jahren erschienen. Er sagt, die Sexualität ist heute nicht so eindeutig, wie wir denken, sondern die Leute entscheiden sehr individuell, wie sie was leben und welche sexuelle Identität sie sich auch aneignen. Aber Liebe und Sexualität sind nicht nur Forschungsobjekt und Teil unserer gesellschaftlichen Gegenwart. Wie gut, dass Liebe und Sexualität für Gott in der Bibel, für uns Menschen, für Menschen, die mit Gott leben und in einer Partnerschaft lieben, kein Tabu sein müssen. Im Hohelied spüren und leben die Menschen, Mann und Frau, die Sehnsucht füreinander. Und sie schämen sich dafür nicht. Es lohnt sich also, die von Gott geschaffene, elementare Kraft der Liebe und Sexualität zu entdecken. Schauen wir mal weiter ins Duett der Sehnsucht. Da steht, er sagt, ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an den Wagen des Pharao. Deine Wangen sind lieblich mit den Kettchen und dein Hals mit den Perlenschnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit kleinen silbernen Kugeln. Und sie sagt, als der König sich herwandte, gab meine Nardi ihren Duft. Mein Freund ist mir ein Büschel Mirren, das zwischen meinen Brüsten hängt. Mein Freund ist mir eine Traube von Zyperblumen in den Weingärten von Engedi. Eine Frage an alle Liebenden und Verliebten und die Paare. Wann und wo und wie hast du deine Frau oder deinen Mann gelobt? Welche Worte waren besonders erotisch? Wie drückst du aus, welche Schönheit und welche Vorzüge der von dir geliebte Mensch besitzt? Klaus-André Eickhoff, dieser Liedermacher, der übrigens am 25. April hier auch ein Konzert geben wird in der Mugger, der beschreibt seine Frau humorvoll so. Er sagt, wie wir uns nennen, bleibt unter uns, Baby, süße Maus. Eisbär, kleine, süße Puppe, zartes Öhrchen, Zuckermörchen, kleine Zehe, grüner Kaktus, Wassertierchen, Rumpelstilzchen, kleines Schweinchen. Also, es gibt eine Riesenbandbreite, wie man den anderen nennen und lieben kann. Der wird das auch verstehen. Wie ist das, wenn du ein Mann bist? Ist deine Frau die schönste unter den Frauen? Eine, die die Gefühle anderer Männer durcheinander bringt? Das machten nämlich die Stuten gegenüber den Hengsten. Das wurde damals zur taktischen Kriegsführung eingesetzt, um Leute zu verwirren und eine ganze Truppe durcheinander zu bringen. Magst du und lobst du die körperliche Vollkommenheit deiner Frau? Oder was ist mit Schmuck? Der unterstreicht ja die Attraktivität und Hals und Wangen sind besonders hervorgehoben. Goldene Bänder, Perlenketten, silberne Anhänger, bis hin zum antiken Piercing übrigens. Und das in der Bibel. Also natürliche Schönheit wird durch Schmuck gesteigert. Oder wenn du eine Frau bist, du darfst dich fühlen wie eine Königin. Das bist du ja auch, das weißt du eh. Sinnlichkeit durch Narde verströmen. Narde, ein exklusiver Duftstoff vom Himalaya. Das muss ich mal vorstellen, vor 2.500 Jahren. Das kostet. Das ist teuer. Oder Myrrhe aus Südarabien, Äthiopien, Somalia. Lange Transportwege. Die lässt sich etwas kosten, um ihren Duft zu verströmen. Und gleichzeitig lässt sie ihn ganz nah an sich ran. Dieses Myrrhesäckchen. Diese Bilder sind ja stark. Wie ist das, wenn du deinen geliebten Mann ganz nah bei dir hast und ihn mit deinen Künsten verführst? Ganz selbstbestimmt und selbstbewusst und ganz nah am Herzen. Also die Bibel spielt ja durchaus mit Nähe und Verführung. Eigentlich ein erotisch hoch aufgeladener Text. Die Zyperblumen muss man sich mal vorstellen, das sind Blütentrauben im Haar und in den Achselhöhlen, die da eingesetzt werden. Oder die Weinberge des Engedi. Engedi war damals die Wellness-Oase, könnte man sagen. Also die Oase am Toten Meer. Schön, dass wir hier auch diese Palme haben übrigens. Und da wird wirklich gefeiert in dieser Oase. Und der Weinberg als Bild auch für den Körper, zu dem die Geliebte ihren Geliebten führt. Mir fällt auf, während der Geliebte als Mann eher beschreibt, wie sie ist, ist sie ganz anders drauf. Die Geliebte, die Frau, ist recht aktiv und macht deutliche Anspielungen der Verführung. Auch hier unterscheiden sich vielleicht manchmal die Geschlechter. Vielleicht muss man das wissen, wenn man dem anderen begegnet und ihn zunächst nicht versteht. Und es ist eine feine Sprache, die hier gesprochen wird, die die Liebenden der Bibel im Hohen Lied sprechen. Völlig im Gegensatz zu vielen Texten heutiger Lieder. Wenn ich mitbekomme, was heute an Liedern gespielt wird, und ich die Texte verstehe, wenn sie Sex zum Thema machen, sind sie brutal und vulgär und voller Verachtung für den anderen. Das Hohe Lied ist anders, von anderer Qualität. Erotik und Liebe sprechen im Hohelied eine andere Sprache. Sprache voller Sehnsucht, Zärtlichkeit und Verführung. Und Sex im Hohelied heißt nicht sofort miteinander schlafen, wie wir das in Medien manchmal sehen, sondern den anderen und sich selbst genießen, mit viel Fantasie, mit den Sinnen sehen, riechen, schmecken, fühlen. Ich glaube, dass der Sex eigentlich im Kopf stattfindet. Und diese Sprache voller Zärtlichkeit und Sehnsucht, das unterstreicht. Es ist wie die Sprache Gottes, der uns sehnsuchtsvoll liebt, voller Zärtlichkeit um uns wirbt, uns aufs Neue verführt, seine Liebe zu erwidern. Das ist natürlich jetzt allegorisch. Schauen wir mal weiter. Es gibt auch ein Duett der Komplimente. Da heißt es, siehe meine Freundin, du bist schön. Schön bist du, deine Augen sind wie, hier hat Luther übersetzt Taubenaugen, eigentlich heißt es Tauben, ich sage gleich warum. Und sie sagt, siehe mein Freund, du bist schön und lieblich. Und dann gibt es noch mehr zu entdecken. Das haben wir ja vorhin in dem Duett gehört. Du bist schön. Und du bist auch schön. Seit wann hast du deiner Geliebten oder deinem Geliebten dies Kompliment gemacht? Wann hast du das zum letzten Mal getan? Und wie hat er oder sie reagiert? Ich vermute, es könnte manchmal Einwände geben. Mein Gewicht ist zu hoch. Meine Haut ist nicht mehr so frisch. Meine Haare sind nicht wirklich fit. Du bist unrasiert. Also, bist du wirklich schön? Spannend ist, dass das Äußere hier nicht wirklich eine Rolle spielt. Denn wie sagt man so schön, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber im Endeffekt ist das Schöne ja der Mensch als Ganzer. Du bist schön, du bist auch schön. Ich glaube, es tut gut, wenn Paare sich das mal sagen, immer wieder mal dieses Kompliment machen. Und dass man dann auch nicht mit Abwehr reagiert und gleich wieder sagt, ich entspreche nicht den fotogeshoppten Idealen der Werbung. Ich entspreche nicht den Filmstars. Ich bin nicht George Clooney, auch wenn ich graue Haare habe. Sondern ich bin ich und ich bin schön gemacht und das darf ich mir auch sagen lassen von meiner Frau. Ohne Einwände. Aber es fällt schwer, das zu akzeptieren. Du bist schön. Denn oft stehen uns ja diese ganzen Vergleichsbilder im Wege, die uns daran hindern, dem anderen zu sagen, du bist schön oder zu hören, du bist schön. Vergesst Photoshop, Filme und Fotos. Vergessen wir die Bilder, die wir von uns selbst haben oder die wir verwenden, um uns oder den anderen mit anderen zu vergleichen. Lass das einfach mal stehen, du bist schön. Und lass es dir sagen, du bist schön. Sich das gefallen lassen, das auszusprechen, dem Raum zu geben, das zu genießen, das ist wirklich schön. Und dann probiert mal aus, was passiert. Ich glaube, da kann viel Schönes passieren. Gott hat übrigens Ähnliches über seine Schöpfung gesagt. Wenn man so die Schöpfungsgeschichte liest am Anfang, sagt er an jedem Tag, es ist gut. Als er den Menschen, Mann und Frau, geschaffen hat, sagte er, es ist sehr gut, sehr schön. Das sagt Gott über uns Menschen. Sehr schön. Du bist schön, sehr schön. Mach's wie Gott und sag dem Menschen, den du liebst, du bist schön oder sogar sehr schön, wenn du magst. Und lass es dir auch von dem geliebten Menschen sagen. Mach's wie Gott dich sieht. Du bist schön. Und Komplimente gehören auch dazu. Und damit möchte ich schließen. Hier gibt's noch viel mehr zu entdecken, aber da haben wir noch zwei Predigten für. Augen sind wie Tauben. Komisches Bild. Luther übersetzt wie Taubenaugen. Stimmt nicht ganz. Augen sind wie Tauben. Die Tauben waren damals die Liebesboten der Antike. Die Liebesboten der Antike. Wenn man einem ein Kompliment besonderer Art machen wollte, dann verwendet man dazu eine Taube. Es geht dabei aber nicht, wenn die Augen gemeint sind, um Farbe und Form, sondern um die Funktion. Der verliebte Blick. Ein liebendes Verlangen, was im Blick ist. Ich glaube, das sieht man Menschen an, ob sie einen lieben. Oder man kann das mit seinen eigenen Augen auch machen, Liebe signalisieren. Und nicht umsonst heißt es, schau mir in die Augen, Kleines oder Kleiner. Und dann das andere Kompliment, was sie ihm macht. Du bist schön und lieblich. Manche Männer haben damit ein Problem. Können Männer schön und süß sein oder lieblich? Müssen die nicht immer stark sein und echte Burschen so richtig mit stramme Wadeln? Nach dem Hohelied dürfen sie auch schön sein und süß sein und lieblich sein. Und liebe Männer, lasst euch das auch mal gefallen, wenn das so ist. Wenn euch das jemand sagt, dies Kompliment. Aber an dieser Stelle möchte ich Schluss machen. Es gibt ja noch so viel zu entdecken im Hohelied, im Lied der Lieder. Was wir, wenn wir diese Texte lesen, aber nicht vergessen sollten, dahinter steckt ein Gott mit seiner grenzenlosen Liebe, der uns vormacht, wie es ist, wenn ein Mensch geliebt ist, weil er uns unendlich liebt. Und der uns einlädt in eine Liebesbeziehung zu sich, aber auch der Mann und Frau reichlich beschenkt mit Liebe und Sexualität, dessen wir uns nicht zu schämen brauchen, sondern wir können es leben zur Freude an Gott und aneinander. Amen.